Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heidelbeerfasel oder Heidelbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heidelbeerkohl, der gärende Heidelbeerkohl.
Willkommen zur Weihnachtsweinausgabe 2024 mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit
Sekt. Schaumwein.
Genau.
Schaumwein, ja. Und Schaumwein. Schaumwein. Den erkenne ich auch von oben, das ist gut.
Oh.
Nee, warte, das war, wer ist denn das? Was du auf deiner Webseite geschrieben hast, gefolgt. Und habe alle Flaschen gestern Abend aufgemacht. Mhm. Und tatsächlich, weil ich ja Sektverschlüsse besitze. Ich habe ja damals bei Tarlon Sektverschlüsse geklaut. Mhm. Und darum konnte ich das
jetzt
machen. Die
gibt es ja jetzt auch für kleines Geld anderswo zum Glück. Also.
Ja, aber damals hast du sowas ja praktisch damals, nur in Frankreich bekommen. Ne? Also das war, ist überhaupt nicht drüber. Kann man ja gar nicht, haben wir ja nicht. Ja. So, ja, dann schieß mal los. Genau. Ich habe ja eh immer nichts zu erzählen, immer nur zu trinken.
Naja.
Ja, doch, von dem Sushi muss ich erzählen. Weil jetzt war ich ja da. Jetzt,
stimmt, jetzt kannst du von Sushi erzählen.
Es steht keiner mehr vor mir in der Schlange.
Im Zweifelsfall ja aufpassen würde oder zu Tempo oder so. Wir sind ja nochmal im Osten und zwar im Nahen Osten und im weiteren Osten, also unserer Stoßrichtung dieses Jahres folgend. Und ich hatte schon am Anfang des Jahres mit dem Jens Hugel vom Weinkombinat überlegt, eben dass wir die Weine von Jaroslav Springer mal vorstellen, weil ich die einfach auch so gut fand, aus Südmähren. Und dann haben wir halt überlegt, was wir davor und dahinter packen könnten. Und da sind wir dann eben an Saale und Strohhut und nach Sachsen.
Und Strohhut?
Genau, und Strohhut. Und Strohhut. Also,
und Strohhut. Nee, ich finde Strohhut und Strohhut.
Ne? Ist schön, ne?
Einfach immer so ein bisschen daneben nennen. Alle Sachen so ein bisschen daneben nennen. So wie Bielefeld.
Ja, Bielefeld und Struhut.
Und Struhut.
Mhm. Meißen. Meißen.
Meisten.
Ich war selber im Januar letzten Jahres an der Saale, also habe verschiedene Winzer besucht, unter anderem eben auch den Karl Friedrich Walter, der mir vielleicht 2 Jahre zuvor mal 2, 3 Weine geschickt hatte mit einem handschriftlich verfassten Brief über den ich mich immer sehr freue. Das kommt hier und da immer mal wieder vor. Dieses Jahr ist es auch einmal vorgekommen, dass ein Winzer mir Weine geschickt hat und einen Brief dazu verfasst hat. Ich finde es ja immer sehr schön, wenn auch mal jemand handschriftlich schreibt.
So nach dem Motto, hier, probier das mal, ich glaube, das würde dir gefallen. So, also im Grunde Akquise, also, aber
noch mal einfach ein Feedback oder so, ne? Ja. Irgendwie so, genau. Also jetzt dieses Jahr war es jemand aus Baden, der eben nebenberuflich einfach einen kleinen Weinberg mit einem gemischten Satz übernommen hat. Und Karl Friedrich, der hat 2017 seinen ersten Wein gemacht. Und den kannte halt auch noch kaum jemand vor 3 Jahren. Mittlerweile hat sich das durchaus ein bisschen geändert und es ist ja auch im Programm vom Weinkombinat angekommen. Auf jeden Fall ein ausgesprochen netter Mensch, der abgelegen dort irgendwo tatsächlich Wein macht und auch Weinberge hat, die im Prinzip kein Mensch kennt. Also aus einem dieser Weinberge aus dem Katschener Dachsberg stammt eben auch der Riesling. Für diesen Wein, der liegt, Weinberg liegt in Thüringen und man würde ihn auch kaum finden, wenn man ihm sozusagen nicht auf dem Weg dahin folgen würde. Auf jeden Fall hat er so einen Keller, wie man ihn sonst vielleicht manchmal irgendwie vor allen Dingen in Frankreich findet, wo eben Winzer auch einfach irgendwo Keller, so kleine Keller mieten, weißt du, die so ein bisschen verschachtelt sind und da stehen dann so ein paar Immervollfässer und ein paar Holzfässer vielleicht und alles ist so ein bisschen sporadisch angelegt noch, weil das eben noch im Aufbau ist, was auch daran liegt, dass er einfach echt am Anfang 2017 irgendwie 3000 Quadratmeter gepachtet hat und dann irgendwann noch ein bisschen mehr dazu. Also das ist im Prinzip, ist das in einem kleinen Ort unterhalb eines Museums, wo also ein Orgelbaumuseum. Ich glaube, sein Vater ist auch Orgelbauer, wenn ich das richtig abgespeichert hat. Er selber, also die Familie selber kommt eigentlich nicht aus dem Weinbau, aber der Karl Friedrich ist in Laucha zur Schule gegangen. Und in Laucha, da ist übrigens auch der Konrad Budrus von Conny und Efi, also auch ein Weingut aus der Ecke, zur Schule gegangen. Ich glaube, Conny und Efi beide. Und die haben in der 7. Klasse haben die ein Jahr Weinbauausbildung sozusagen gemacht. Ja?
Wie?
Also das Gymnasium hat halt eine Parzelle im Freiburger Edelacker.
Wie geil.
Genau. Und da konntest du dich halt entscheiden, neben anderen Kursen eben auch ein bisschen Weinbau zu lernen.
So wie bei uns irgendwie Latein AG, machst du dann da Weinbau AG.
Genau. Geil. Ja, genau. Also die Greta, meine Tochter, die hat auch eine Gartenbau-AG. Die haben eben einen eigenen kleinen Bereich, wo die Gartenbau betreiben. Und die haben eben hier in Laucha haben die eben Weinbau gemacht, weil Weinbau an der Saale und Struth eben auch eine lange Geschichte hat, eine sehr lange Geschichte. Und so mit der Wende eben auch natürlich wieder eine andere Bedeutung bekommen hat. Und das haben die eben aufgegriffen. Und das hat also sowohl jetzt Conny und Efi als auch Karl Friedrich Walter dazu bewogen, eben da weiter reinzuschnuppern. Und er hat dann eine Ausbildung im Weinbau gemacht, beziehungsweise ein Praktikum im Kloster Forta. Das ist so eines der ganz alten Weingüter da in der Ecke. Und dann ist er irgendwann an die Mosel gegangen, hat dort Weinbau, also da, dort dann richtig seine Lehre gemacht, Lehre abgeschlossen. Und ist dann nochmal nach Italien gegangen, Südtirol, Piemont, und sagte mir damals, dass da hat es ihn eigentlich erst so richtig getriggert, weil die dort nochmal mit einer ganz anderen Begeisterung und ich sag mal jetzt vielleicht mit einem einfach nochmal mit einem anderen Temperament an das Ganze herangegangen sind, als er das in Deutschland erlebt hat. Und dann ist er zurück nach Sachsen zum Klaus Zimmerling. Das ist so einer der, ich würde mal sagen, Granden in Sachsen, was Wein angeht. Also ein sehr renommierter Winzer. Da hat er 4 Jahre gearbeitet, glaube ich. So. Und dann hat er zwischendrin sozusagen nebenbei zu Hause angefangen, eben Wein zu machen.
Wie cool.
Ab 17
Finde ich ja bei den Winzern auch immer so faszinierend, so ein bisschen wie bei den Spitzenköchen auch. War er in dem Weingut und dann ist er nochmal nach Italien gegangen und dann ist er nochmal, weiß ich, nach Südafrika und hat sich da inspiriert und dann ist er zurückgekommen. Ich finde das immer so total krasse Biografien. Wenn ich mir so überlege, ja, bin ich dann von Erftstadt nach Köln umgezogen und dann von Köln nach Berlin. So,
Toll, Holger. Aber wer weiß, wenn du jetzt im Filmbusiness sozusagen geblieben wärst, vielleicht hätte sich dann auch nochmal ganz woanders hin
verschlagen. Das kann natürlich sein. Aber dazu müsste ich ehrgeiziger sein. Ich bin ja tendenziell faul. Das Schöne ist, dass der Kollege Walter auch gerade im Chat hängt und sagt, na, knapp 4 Jahre war er unterwegs. Italien waren nur Fachschulreisen, keine Praktika.
Wo waren Fachschulreisen?
Italien.
Okay. Ah, okay. Gut.
Ich habe ja...
Nehme ich das mal so hin, genau, was Jens sagte. Genau, Conny war in der Schule, Efi hatte erst dann beim Studium kennengelernt in Franken.
Ich habe ja, ich habe jetzt noch nicht so viel Wein aus, so Saale und Struth, was gibt's da noch für Gebiete? In Sachsen gibt's auch noch
Sachsen halt.
Noch, ne? Das meiste, was ich bisher getrunken habe aus den Gegenden, war aus Sachsen. Und das hat mich immer ein bisschen unterwältigt. Entsprechend gespannt bin ich jetzt. Also Saale und Struth, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal was getrunken habe. Von da hatten wir da schon mal was von in der Sendung?
Nee, hatten wir noch nicht. Das ist immer das auch so ein bisschen daran gescheitert, dass die auch immer wieder echt schwierige Jahre haben mit so ganz kleinen Erträgen. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass die eben immer wieder massiv Kälteeinbrüche haben, also Frost.
Ja.
Also
der Ostwind, da kommt er noch gut an. Ja.
Ne? Der Karl Friedrich, der hat irgendwie im Jahr, ich glaube 21, hat er irgendwie 70 Liter Riesling geerntet. Ja.
Scheiße, da kannst du aber noch nicht von leben, hör mal.
Nee, und 24 jetzt war ja wieder so ein Frostjahr an der Saale, also nicht nur an der Saale, aber eben auch dort, also weiß ich jetzt nicht, wie das dem Karl Friedrich ergangen ist, aber bei Conny und Efi, die haben praktisch den kompletten Ertrag ja verloren, schon im Spätfrost. Und so dürfte es den meisten anderen auch gegangen sein. Also es ist, also wettertechnisch ist es schon ein Auf und Ab. Im Sommer kann es auch durchaus trocken werden. Also die Ecke ist eine der trockensten Weinbauregionen in Deutschland. Andererseits ist es halt eben auch eine wirklich sehr, sehr schöne, aufgrund der alten, also des Alters der Weinberge. Ja. Und dann gibt es eben auch so Traditionen, wo so kleine Häuschen im Weinberg stehen und in Freiburg zum Beispiel. Ja, und die Weine, würde ich sagen, sind jetzt qualitativ halt sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Weingüter, die tendenziell eher recht technisch arbeiten. Und dann machen die eben auch so strahlende Weine, bisschen Kaltvergärung, bisschen Hefe rein, ja. Gute Weine, vernünftig, aber eben auch so ein bisschen seelenlos vielleicht, ja. Mhm. Und dann gibt's eben auch diese Garde an Leuten, so wie beim Karl Friedrich jetzt, die eben komplett anders arbeiten und mit so wenig Eingriffen wie möglich, wenn du so willst, ne, eben naturell in gewissem Maße und auch bio zertifiziert und
von dem Schäumchen, das wir hier gerade trinken, gibt's übrigens insgesamt nur 213 Flaschen, lese ich gerade bei unserem Händler. Insgesamt hat Karl nur 213 Flaschen produziert. Ja. Alter, ey. Wovon lebt der denn?
Also der lebt einfach schon auch sehr reduziert. Also das ist schon auch es ist irgendwie eine persönliche Entscheidung, das so zu machen, aber reich wird man davon eben nicht, ja. Also gerade wenn man eben dann diese Jahre mit Totalausfall hat, dann ist gut, wenn du noch einen Lebenspartner hast, der noch was verdient und sonst musst du dich halt reduzieren, also bis es vielleicht auch ein bisschen besser wird. Hinzu kommt beim Karl noch, dass die Weinberge eben auch gepachtet sind und der zumindest, als ich damals bei ihm war, auch gar nicht wusste, wie lange er diese Weinberge eben auch noch haben wird. Ja, also das ist schon echt eine Herausforderung.
Hut ab, echt. Also ich finde, das ist ja auch schon bei den, ich sag mal, großen Winzern, die ich so mehr oder weniger gut kennengelernt habe in all den Jahren. Da ist es ja schon oft so, dass ich denke, was für eine Hingabe. Also wenn du mit der gleichen Hingabe irgendwo in der Industrie ins Management gehen würdest, du wärst Multimillionär und könntest dich zur Ruhe setzen. Diese Leute, die machen das einfach, um da sowas, weißt du, und dann trinken so Bleppos wie ich das Zeug, wissen überhaupt nicht im Zweifelsfall, was sie im Glas haben und sagen dann auch noch, nee, ist mir zu sauer oder irgendwie so ein Scheiß. Ne?
So wie letzte Sendung. Genau. Da musst du noch was drüber sagen, weil
stimmt, das muss ich nochmal in der Hoffnung
auch. Müssen wir nochmal aufgreifen.
Genau. Und die waren ja, ich hatte die ja 24 Stunden offen, die Weine.
Ja.
Und die hellen, also der weiße und der, war das eigentlich ein Rosé? Nicht wirklich, ne? Das war ein heller roter, oder? Egal,
ja, die hellen. Ja, im Prinzip wie so ein Claret, also irgendwas zwischen hellrot und rosé. Ja.
Die beiden hellen hatten mir viel zu viel so eine apfelige Säure, sodass ich dann auch nicht weiter getrunken habe an dem Abend. Und die Dinger in den Kühlschrank gestellt habe, am nächsten Tag hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock und habe nach 72 Stunden habe ich die nochmal probiert und da hatten die sich wirklich super entwickelt. Und die haben sich nach nochmal 3 Tagen noch besser entwickelt gehabt. Also das, wer immer dieses Paket sich gekauft hat aus der letzten Sendung, aus dem November 2024, die Flaschen noch nicht aufgemacht hat, ich würde die 3-4 Tage vorher mindestens aufmachen.
Mhm. Also oder tatsächlich nochmal ein bisschen weglegen, genau.
Ja, oder weglegen, genau.
Ja. Also ich hab sie tatsächlich nicht mehr probiert nach 3-4 Tagen, muss ich gestehen, aber ich hatte ja so ein bisschen über das Potenzial geredet, was ich zumindest bei Weiß und Rosé gesehen hatte. Der Rote war mir ja auch ein bisschen schwierig vorgekommen. Aber ja, das ist doch schön, weil die ja ein bisschen schlecht weggekommen sind, die Weine, in der Sendung selber. Und dann ist es doch super, wenn nach ein paar Tagen nochmal entwickelt.
Ich hatte das dann auch, als ich die veröffentlicht habe, habe ich es auch nochmal in die Shownotes geschrieben, in der Hoffnung, dass alle das irgendwie mitkriegen, die Dinger nicht aufzureißen und am nächsten Tag trinken zu wollen, weil das ist, man verschenkt da was. Mhm. Ja. So, jetzt aber hier, Karl Friedrich.
Genau, jetzt aber hier, also Thüringer Lage, Katschener Dachsberg, Riesling, Brückner Tür, also sprich kein zugesetzter Zucker, außer eben in sozusagen in der für die zweite alkoholische Gärung so ein bisschen sogenannter Likör de Tirage drin und 37 Monate Hefelager und dann eben degorgiert.
37 Monate ist schon lang, ne?
Ist schon lang, ja. Ja, ja, das ist schon, Jahrgangschampagner auch, ne? So, so in der Ecke, ja. Also man muss ja irgendwie für Sekt oder Cremant, sagen wir mal, musste irgendwie 9, besser sind 18 oder 24 und 37 Monate ist schon ordentlich und dann entwickelt sich aber eben auch irgendwann so nach zwei Jahren, drei Jahren entwickelt sich dann eben auch diese feinere Perlage, ne, am Gaumen. Ich meine, wenn es ins Glas kommt, sprudelt es ja ordentlich,
ja.
Aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Entscheidend ist ja für mich immer bei einem Schaumwein, dass er, wenn ich ihn in den Mund bekomme, dass er nicht nachschäumt oder so aufschäumt.
Ja.
Das will ich so gar nicht haben.
Stimmt, das ist immer so ein bisschen, das hat immer so sofort was Billiges, ne? Stimmt.
Ja, und dass er dann eben, dass so eine Perlage dann eben den Schaumwein auch nicht dominiert, sondern sozusagen ihn begleitet, also die Qualität des Weines begleitet durch eine feine. Durch eine feine Perlage oder durch ein feines Mousseux. Und hier finde ich,
ist der geil.
Ist, ne, einfach total schön.
Ja. Auch der hat in der Nase, ist relativ, also der ist relativ verhalten in der Nase. Ich finde, der riecht auch überhaupt nicht nach einem Sekt oder sowas. Sondern so ein bisschen nach, was ist denn das so? So eine heiße Quitte oder sowas.
Ja, ja, das ist schon, also das ist schon ein bisschen typisch für Riesling-Sekte, finde ich.
Ah, okay.
Die Nase.
So gut kenne ich mich dann wieder nicht aus. Ne? Aber das, ich finde die sehr verhalten, ja. Aber der ist ja im Mund, ist das jetzt, der explodiert ja fast.
Und der Nase war es am Anfang, also du hast ja auch schon gestern Abend geöffnet, hat er ein bisschen Reduktion noch, also so ein bisschen Gummiboot. Das geht aber schön weg. Und dann hast du, finde ich, tatsächlich so ein bisschen Quitte, so ein Hauch von Petrol eigentlich, so ein bisschen Zitrone dazu, aber wie du sagst, am Gaumen wird es dann, fächert sich das total auf und dann kriegt er eben auch so ein bisschen Honignoten mit dazu, so finde ich, also so eine,
ja,
also wie so eine, ne, so eine trockene, getrocknete Honigwabe oder so ein bisschen wachsigen Honig, aber es ist alles, also was ich bei Riesling Sekt ja hasse, ist, wenn die Trauben zu spät gelesen werden und dann kriegt er tatsächlich so eine wachsige Petrolnote ganz schnell, so ein Sekt. Und das mag ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, bei Sekt. Und das geht recht schnell, also da muss man schon, bitte?
Das hat er ja überhaupt nicht.
Nee, gar nicht.
Das ist ja super frisch.
Gar nicht. Genau, es ist super frisch. Aber
sag mal, mir fällt mir gerade ein, weil du sagtest, eine getrocknete Bienenwabe. Ich habe so Bienenwaben geschenkt gekriegt. So in so einem, ne, hat mir jemand geschenkt und gesagt, kannst du essen.
Ja.
Einfach so oder muss ich, kann ich die einfach so abknabbern oder wie?
Ja, ist, ja, kannst du einfach so essen.
Okay. Okay. Ich dachte so, ja, ich traue mich jetzt gar nicht nochmal nachzufragen, ob man das dann irgendwie zubereiten muss oder sowas. Aber okay, dann ist das eine Süßspeise. Okay. Ich wollte nicht abgespeisen.
Also, ja, es ist eine Süßspeise. Genau, aber du kannst es im Prinzip, kannst du es auch, ich weiß gar nicht, wie süß es ist oder beziehungsweise,
das stimmt, da ist ja
viel auch Wachs mit, bei. Ne? Bisschen, bitte?
Da ist ja auch schon wieder viel Wachs bei. Ist ja nicht reiner Honig.
Also, ne? Es gibt ein Signature Dish eines Wiener Restaurants, die sozusagen den, wie heißt es denn, also einen Flussfisch damit irgendwie, also den Flussfisch irgendwie in so eine Wachswabe oder Bienenwachswabe kombinieren, also Steirer Eck in Wien. Das ist so ganz bekannt für ein spezielles Gericht mit Bienenwabe und
Fisch. Interessanterweise wollte ich Fisch sagen als schlechten Scherz.
Ja, genau. Es ist auch irgendwie eine
Fisch mit Honig.
Ziemlich absurd, absurde Geschichte, finde ich. Aber also ich war leider noch nie im Steirer Eck. Ich war eh schon lange nicht mehr in Wien und dann ist recht nicht im Stahlhaar-Eck, da musst du auch ein bisschen Geld mitnehmen. Aber ich würde total gerne mal hin. Ich würde total gerne mal hin, weil das, glaube ich, einfach eine Küche ist, die ich ich schaue immer mal wieder auf die Menükarten und das ist etwas, was mich total abholen würde, glaube ich. Ja, genau.
So. Das ist echt ein toller Sekt.
ist ein toller Sekt, ne? Mhm. Weil er einfach auch eine tolle Länge hat und er bleibt die ganze Zeit so frisch.
Ja.
Obwohl er eben auch diese feinen Autolyse-Noten hat, dieses ein bisschen hefige, so dieses ein bisschen Patisserie-mäßige. Aber es ist halt alles, es hat Körper und es ist trotzdem schlank. Es ist, ne? Genau,
wirklich
also sehr stimmig. Ja.
Also wirklich, das ist vor allen Dingen, wenn ich jetzt dran denke, also diese Weine aus Sachsen, die ich hatte, also der kostet die Flasche 25 Euro. Das ist echt nicht viel Geld dafür.
Also nein, weil es wirklich ein komplett handwerklich gemachtes
Produkt
ist, und es, was 37 Monate im Keller liegt. Genau. Und wenn du siehst, super, was heutzutage Schaumwein im Allgemeinen kostet.
Ja. Und diese Sachen aus Sachsen, die ich da getrunken hatte, das waren Weißweine, ich glaube, es waren auch Rieslinge. Die waren recht teuer, ich glaube sogar 30 Euro die Flasche.
Ja, ja.
Und da war es so, die habe ich getrunken, aber gedacht, das sind schöne Weine, aber von woanders kriege ich die für einen 20er in genauso gut.
Ja, das stimmt, das findest du in Sachsen wie auch an der Saale.
Ja.
Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Weingüter sehr gut davon leben, dass aus den umliegenden Städten die Leute an den Wochenenden in diese Weinbaugebiete kommen und dort Weine kaufen.
Aha.
Das ist zum Beispiel auch so an der Hessischen Bergstraße. Es ist auch so im Rheingau. Also man sagt ja so unter, ich sag mal, unter Kritikern, dass der Rheingau einfach das Problem hat, dass der von anderen Weinbaugebieten in Deutschland, jetzt gerade was Riesling angeht, bis auf wenige Ausnahmen echt abgehängt worden ist. Was aber daran liegt, dass die Winzer eben an die Leute aus Frankfurt und Wiesbaden einfach ihr ganzes Zeug vor Ort verkaufen.
Ja.
Und sich eigentlich nicht wirklich großartig anstrengen müssen, weil das halt funktioniert. Und das ist dort auch so. Also du kannst am Wochenende hinfahren oder auch nur für einen Abend, ja. Und es gibt viele Weingüter auch, die dann ein Restaurant oder eine Heckenwirtschaft im Sommer mit dazu haben. Und als Weintourismus funktioniert das sehr gut. Und ja, dann machst du das halt auch mit einem etwas geringeren Aufwand, ne? Ja, und dann hast du halt die Leute, die das anders machen wollen, also die sich auch weiterentwickeln, ne? Also jetzt Matthias Schuh zum Beispiel, irgendwie, was wir nachher haben zum Schluss, da hat der Vater im Prinzip auch erstmal so gearbeitet, ne? Also Kaltvergärung, Reinzuchthäfen, blitzsaubere Weine erzeugt, was auch, ich sag mal, nach der Wende auch gut und richtig und verlockend war einfach auch, weil die haben neu angefangen.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja auch erstmal irgendwie, die hatten ja keinen Kapitalstock, so wie wir im Westen.
Nee, also, und die hatten ja auch keine Erfahrung letztlich mit anderen Sachen, außer dem, was in der DDR produziert worden ist. Irgendwie. Und da musst du dich ja auch erstmal rantasten und dann einfach einen Schritt weitergehen. Ne? Und das ist aber jetzt in diesen Regionen eben auch tatsächlich passiert. Und was ich eben auch besonders mag jetzt hier an der Saale und auch beim Karl eben besonders ist, dass es dort viel wirklich guten Silvaner gibt. Und ich bin ja großer Silvaner-Fan. Und der Karl jetzt zum Beispiel, der macht irgendwie, ich weiß gar nicht, vier, fünf verschiedene Silvaner, ja. Und das eben sehr schön. Ja. Und eben auch die Conny und Evi und so weiter. Was wir auch mal machen, wir müssen mal, weil der Jens eben auch mittlerweile drei Weingüter jetzt zum Beispiel von der Saale hat, das müssen wir auch mal machen, wenn einfach die Kapazitäten vorhanden sind. Aber zum Beispiel Conny und Evi, die haben jetzt irgendwie von Freunden einen Weinberg am Niersteiner Roten Hang sozusagen vermittelt bekommen, weil die halt selber sonst überhaupt keine Einnahmen gehabt hätten ein ganzes Jahr. Ne? Ja. Also ich meine, das Problem bei Frost ist ja, der kommt im April, ja. Macht alles kaputt. Und du musst aber diese Weinberge ja trotzdem bearbeiten. Weißt aber, dass du am Ende des Jahres keinen Ertrag hast. Ja? Du hast nur Arbeit ein Jahr lang. Und das ist schon brutal. Also ja, und das kann ja halt in der Ecke immer wieder passieren. Ja.
Wirklich schick.
Ne? Kann man gleich nochmal drauf zurückkommen auf den Riesling-Sekt.
Ja, der hat ja nochmal auch so dazu gewonnen im Vergleich zu gestern Abend.
Ja,
den lasse ich auch nochmal ein paar Tage stehen. Also,
das hat auch so was mineralisch Vibrierendes einfach. Das hat so eine tiefe Energie. Das ist wirklich schön.
Aber,
das ist
sehr berührend. Gleichzeitig, also ja, tiefe Energie, ja, vielleicht ist es das. Also der ist ja irre frisch. Und hat aber, also der, ich finde, geschmacklich fühlt sich das an, als wäre das, also weißt du, wie so ein bisschen wie so eine Mozartkugel. Außenrum so eine Frische ja. Und innen drin sowas extrem Üppiges aber auch.
Ja, genau. Das ist wirklich cool, weil er hat innen drin hat er diese 5 Jahre Reife. Ja. Also ich meine, das hat sich einfach entwickelt, ne? Aromatisch. Genau, und drumherum hat er eben die Säure, das Mineralische, und das ist einfach so schön kombiniert jetzt, ne? Also das hat sich so schön ineinander verwoben. Mhm. Ja. Ja. Ja, schön.
Mhm. Ach, der war schön. Ja. So, im Chat wird gerade sich darüber ausgetauscht, wie viele Restflaschen noch beim Weinkombinat zu kriegen sind.
Steht das nicht sogar dran, wenn es irgendwie unter 10 werden?
Bei irgendwie ihm? Sowas. Ich guck mal. Ja. Mal, wo ist denn hier der Link? Jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Warte mal, ich habe den Link kaputt gemacht. Ach ja, inner Sendung surfen. Noch 11 Stück auf Lager.
Ah, siehste. Ja, dann müsst ihr euch beeilen, Leute.
Ja, habe ich auch gemacht. Darum sind jetzt
nur noch 11 Stück. Darum sind jetzt nur noch 11 Stück auf Lager. Ist dann schade. Genau, Pech gehabt.
Ja, Mai. Ey, ich meine, also das muss ja nun mittlerweile, dürfte doch jedem klar sein, dass hier praktisch keine schlechten Weine bei rumkommen. Mhm. Ich meine, das Schlimmste, was wir hatten in den letzten 12, wenn nicht 18 Monaten, waren aus der letzten Sendung die mir ein bisschen zu sauer waren und dann aber nach 5 Tagen der totale Knüller. Also wer da nicht vorher zugreift, ja, wenn ich sollte zum Shoppingfernsehen gehen, da kenne ich Leute. Womit machen wir weiter?
Wir machen weiter mit Chardonnay aus Südmähren vom
Chardonnay aus
Weingut Jaroslav Springer.
Nicht der hier.
Was mittlerweile von Thomas Springer bewirtschaftet wird.
Zarebenske, ne?
Genau. Zarebenske ist der Chardonnay. Also die haben im Prinzip 2 größere Lagen. Das eine ist eben Zarebenske und das andere ist Schwierja.
Mhm.
Ja. Ich bemühe mich.
Ich schreibe Chardonnay in die. Ja.
Genau, Chardonnay und.
Chardonnay, ja. Genau. So. Schauen wir mal.
Ja, das ist ganz witzig. Also die Geschichte, ich meine, Südmähren habe ich Anfang des Jahres erzählt bei der Domain M. Ich gehe jetzt mal einfach auf das Weingut ein. Das ist ja im Prinzip, ist das Südmähren nicht so weit weg von Österreich. Ne? Das sind irgendwie, weiß ich gar nicht, so 40 Kilometer oder so von Poisdorf weg. Aber hat natürlich eine andere Weinkultur, eine andere Historie. Zwischenzeitlich auch die gleiche Historie wie Österreich unter KOK, aber insgesamt natürlich ein bisschen anders. Und ich sag mal, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat der besagte Jaroslav Springer den ehemaligen US-Botschafter Craig Stapleton, also US-Botschafter dort vor Ort kennengelernt. Also ich glaube, als er noch US-Botschafter war, Craig Stapleton kennengelernt und dessen Bruder Benjamin Stapleton und haben irgendwie gemerkt, dass sie irgendwie gleich ticken und alle total auf guten Burgunder abfahren.
Mhm.
Und dann haben die tatsächlich zu dritt irgendwie dieses Weingut gegründet. Ja. Weil sie der Meinung waren, dass eben das Terroir da in Borretice, wo die jetzt also sind, da in Südmähren, irgendwie in gewisser Weise mit dem Burgund durchaus zu vergleichen sei.
Aha.
Und das dann einfach mal versucht haben.
Und die hatten halt auch gerade Zeit und eine halbe Million über, um mal eben
Weingut zu machen. Ja, ich glaube, die Stapletons, ja genau, ich glaube, okay. Die Stapletons, die sind im Wesentlichen, sind die auch mit Geldgeber gewesen und okay. Haben am Anfang, ich sag mal, den Grundstock dieses und die Ausrichtung des Weinguts mitbestimmt.
Mhm.
Vor Ort hat das dann Jaroslav Springer gemacht und jetzt eben sein Sohn. Und aber die kannten sich halt aus, die wussten, wo sie irgendwie sehr gutes Rebmaterial bekommen im Burgund. Sie haben irgendwie Kontakt gehabt zu guten Fassmachern, wie François Frère in diesem Fall. Und sie haben interessanterweise eben auch wirklich von Anfang an, also 2007, direkt auf biologischen Weinbau gesetzt und sich auch direkt zertifizieren lassen. Und das ist schon für die Ecke ist das einzigartig, würde ich mal sagen, weil diese Ecke jetzt wirklich nicht bekannt ist für außergewöhnliche Chardonnay und Pinot Noir, die tatsächlich irgendwie in eine Ecke gehören, in der man sie mit guten Burgundern eben vergleichen kann.
Ja. Jetzt müsste ich viel Erfahrung mit Chardonnay haben, habe ich aber nicht. Vor allen Dingen Chardonnay aus dem Burgund. Noch weniger.
Noch weniger. Ja. Wie ist denn die Nase bei dir?
Auch verhalten, aber im besten Sinne riecht das wie so eine Haribo-Tüte. Kennst du Tropifrutti? Mhm.
Ja.
So, aber in geil. Ah, ja. Also jetzt nicht in Plastik. So, also, aber was ist denn das für ein... Nee, ich muss trinken. Ich muss trinken.
Okay, ich muss trinken.
Das ist aber cremig. Oh, der ist gefährlich. Im ersten Moment extrem cremig, also fast schon sahnig. Mhm. Und das weicht dann aber sofort so einer Säure. Also es ist die Säure, aber es weicht nicht Säure, sondern das ist bitter.
Ja, es hat eine
Bitterkeit. Das ist eine süße tropische Frucht mit Bitter.
Ja,
okay. Angostura-Papaya.
Angostura-Papaya.
Wieso? Ja, wir hatten eben Fisch mit Honig, dann können wir jetzt auch Papaya mit Angostura trinken.
Ja, klar.
Sehr gut.
Ja.
Jemand vergleicht den im Chat, wer ist es denn? Ruhemasse. Im Chat mit einem herben Cidre. Es hat was, ja. Es hat was von einem Cidre, aber.
Ja, ich war mir bei in meinem Glas nicht ganz sicher, ob er so ist, wie er sein soll, weil ich finde den schon. Das ist aber. Bei mir ist es so gar nicht exotisch. Also ich habe an verschiedenen Stellen gelesen, dass er so ein bisschen nach gegrillter Ananas riechen soll. Das tut er bei mir überhaupt nicht, auch nicht nach reifer Birne oder so. Mhm. Bei mir ist es eigentlich eher nasses Gestein.
Nasses bisschen, Gestein?
Ja, also bei mir im Glas ist es nasses Gestein, auf dem jemand irgendwie Zitronen auspresst. Es ist sehr salzig, also es ist am Gaumen sehr salzig. Ja. Auch da habe ich so dieses nasse Gestein, ich habe so ein bisschen Rauch.
Rauch, ja.
Oder so kalte Asche.
Ja.
Es ist recht straight, also ich habe wenig von diesem cremigen am Gaumen. Also sehr, sehr fein, wenn überhaupt. Mhm. Aber der zieht ziemlich schön durch. Also ja. Es ist...
Schön formuliert, ja.
Ja. Okay, dann haben wir den gleichen Weinglas. Ja, dann wundere ich mich über die gegrillten Ananas und die reifen Birnen, weil das habe ich wirklich gar nicht.
Ich guck mal hier so mit dem Chat. Nee, Ananas haben wir nicht.
Das ist noch so ein bisschen Fenchel. Vielleicht Fenchel oder so. Also so eine ganz leichte...
Oder auch ein Chatter hat Ananas. Immerhin nach Ananas gefragt.
Okay.
Ja. Was leicht Kräutriges, ja. Tropifrutti, Kamille.
Kamille finde ich auch gut, ja. Mhm. Und es ist so ein bisschen Graphit und zählt, also so ein bisschen Bleistiftabrieb, weißt du?
Ja!
Ja!
Ja! Jetzt, wo du es sagst, man muss es nur gesagt kriegen. Genau. Egal, was du sagst, ich riech's. Aber ja, Bleistiftabrieb. Ja. Boah, krass. Was
ist da mit drin?
Ja. Ja. Und der hat eine völlig absurde Länge.
Ja.
Also der verschwindet überhaupt nicht mehr aus dem Mund.
Aber zumindest in der Nase habe ich das Gefühl, dass er... Also das ist zumindest mein Wein so einen ganz leichten Hauch von nasser Papa auch hat. Also sprich Kork. Also vielleicht so einen leichten Korkschleicher. Dachte ich gestern Abend schon. Mhm. Der hat sich nicht weiter ausgeprägt, aber...
Ja, das ist ja was ich nur rieche, wenn man mir wirklich den verdorbensten Wein hinstellt und sagt, das da. Ansonsten merke ich das ja nicht. Ja. Ich finde, das ist ein schöner Wein.
Ich finde ihn trotzdem auch schön, aber ich glaube, dass er ein Ticken anders wäre, sein sollte tatsächlich. Mhm. Aber das könnte ich nur mit einer zweiten Flasche beurteilen. Also, weil dieses Nasspappige ist wirklich nur ganz leicht. Es hat sich auch nicht verstärkt im Laufe der Zeit. Aber ich glaube nicht, dass es eigentlich dahin gehört. Weil ich die Weine, also ich hatte schon ein, zwei Chardonnay vom Weingut und die waren anders einfach. Mhm. Also insofern kann ich es jetzt nicht beurteilen. Das ist auf jeden Fall auch so tatsächlich ein Wein, den ich gerne trinken mag, weil er wirklich eine schöne Struktur hat und ich mag das so straighte. Ich meine, es ist alles spontan vergoren. Das kommt irgendwie von so sandigen, lehmigen, kalkigen, sandsteinigen Böden. Mhm. Das Holz ist super. Sie machen so ein bisschen Batonnage. Das kann nicht viel sein, weil es eben jetzt nicht üppig cremig ist.
Batonnage?
Batonnage, wenn man im Fass die Hefe aufrührt. Also,
okay.
Ich sag mal, ein Chardonnay macht man ja gerne heutzutage auch so, dass du den im Fass vergärst und dann den Saft auf der Vollhefe auch belässt. Das macht den Wein sehr widerstandsfähig. Das funktioniert nur, wenn die Hefe auch wirklich sehr, sehr gute Qualität hat. Also das, und insofern macht man es auch wieder gerne eben mit biologisch erzeugten Weinen, weil du dann eben keine Chemie da drin hast, die da irgendwie störend wirken könnte. Mhm. Und aber wenn du den Wein einfach auf der Hefe lässt, dann bleibt er da liegen und der nimmt ein bisschen was von der Hefe auf. Wenn du Batonnage machst, dann rührst du die Hefe immer mal wieder auf und das gibt dann mehr Cremigkeit in den Wein. Das kann sehr, sehr üppig werden. Also ich habe mal Zeiten so in den 80er Jahren, 90er Jahren in Frankreich, aber gerade auch beispielsweise in Kalifornien, da hat man das irgendwie zweimal am Tag gemacht, ja. Und dann hast du nachher irgendwie, kannst du fast den Löffel drin stehen lassen. Ne?
Ja, das hat der gar nicht. Der hat nicht zu viel Cremigkeit. Mhm. Also der hat viel, aber der hört genau zum richtigen Zeitpunkt auf damit. Mhm. Das ist schon interessant.
Ja.
Bleistift in einer Ananas, garniert mit Kamille und Haribo Tropi Frutti und etwas Sahne. Kann da ChatGPT nicht mal ein Bild draus generieren? Ach ja, IRC ist immer noch, IRC-Chat, bester Chat. IRC-Chat. Topfenquark. Topfenquark im IRC-Chat.
Mhm. Ja.
Der wächst auf, entnehme ich der Webseite, der wächst auf was? Wie viel? 1,1 Hektar oder so. Also da.
So 1,1 Hektar, ne?
Da fallen halt auch. Wie viel Flaschen machst du denn von einem Hektar? 1000?
Boah, kommt immer so ein bisschen drauf an, irgendwie. Ja. Nee, machst du schon ein bisschen mehr. Also, ich sag mal, eine Dichtpflanzung auf einem Hektar oder vielleicht eine übliche Pflanzung sind ja 7.000, 8.000 Stöcke dann. Okay. Eine Dichtpflanzung sind dann eher 10.000 Stöcke. Okay. Und dann machst du vielleicht irgendwie eine Flasche pro Stock oder so, ne?
Alles
je nachdem.
Klar. Okay. Ja.
Und in dieser Lage selber haben die, glaube ich, 2,5 Hektar und mehr oder weniger die Hälfte Chardonnay und die Hälfte Pinot Noir. Mhm. Und ich glaube, so ähnlich ist es jetzt im Stürtja auch. Stürtja heißt irgendwie, ich glaube, Viertel. Also Viertel.
Sind wir schon beim nächsten Wein?
Ich würde so langsam vielleicht zum Rotwein übergehen.
Okay.
Weil selbes Weingut, genau, andere Rebsorte,
aber halt anderer Rotwein,
Weinberg, ne? Jetzt aber auch nicht so weit voneinander entfernt. Das liegt beides so auf 200 Meter Höhe etwa, aber hier hast du so ein bisschen mehr Lehm im Boden, ein bisschen mehr Löss im Boden, also es sind schon zwei unterschiedliche Bodenstrukturen tatsächlich. Hier haben die 4 Hektar auch mit Pinot Noir und Chardonnay bepflanzt und eben auch direkt geschaut, dass sie irgendwie Top-Klone bekommen aus dem Burgund, die sie da gepflanzt haben. Und diese Lage ist schon 1665 und wie so als ein Top-Weinberg in der Gegend klassifiziert worden und ist dann in verschiedene Teile aufgeteilt worden, also in Quartstücke sozusagen immer wieder, und daher kommt irgendwie dieser Name aus Viertel, also Quart. Ja, schwit, ja. Und auch hier eben biologisch bewirtschafteter Weinberg, Handlese, spontan vergoren, und dann nicht durchgängig im Barrique ausgebaut, sondern teilweise im großen Holzfass, also im Fuder, also im 1.500 Liter Fuder und ein Teil im Barrique. Aber eben auch von François Frère, also von einem sehr guten französischen Holzhändler oder Barrique-Händler. Dann ohne Filtration und Schönung gefüllt, minimal geschwefelt, also im Prinzip auch ein so weit wie möglich naturbelassener Wein. Und
ich habe übrigens gerade gelernt, denn unser Händler ist im Chat und schreibt die Flaschen. Die Anzahl der Flaschen, also die Anzahl der Füllungen steht vorne auf der Flasche. Also der der Pinot Noir, davon gibt es 1.500 und von dem Chardonnay gibt es 2.500.
2.500, ah ja, genau. Okay.
Das ist eine extrem frische Nase hat der.
Ja, das ist eine sehr schöne Nase, finde ich. Das gefällt mir total gut.
Also die ist halt so frisch. Also die, ne?
Die ist
so
frisch und zugleich sehr elegant, finde ich.
Mhm. Ja, es ist auch nicht so eine überbordender Geruch nach irgendeiner Frucht. Also das ist von nichts zu viel irgendwie. Bisschen Brombeer. Bisschen Stängel. Brombeeren mit Stängel.
Brombeeren mit Stängel, ja. Wie eben, ich weiß nicht genau, ob der Jens es weiß, aber wie viele Rappen da reinkommen, also wie viele Ganztrauben sozusagen mit da reinkommen in den Wein, das ist ja immer so ein bisschen eine Frage. Bei Weingütern, die mit Pinot arbeiten, es gibt Weingüter, die packen mehr oder weniger immer 100% Ganztrauben rein, andere entrappen das vollständig, und dann gibt's wieder welche eben, die irgendwo dazwischen liegen und das eben auch an den Jahrgang anpassen, was meiner Meinung nach Sinn macht. Mhm. Es gibt ja Jahre, wo vielleicht die Trauben gerade reif werden, aber die Stängel eben nicht so richtig, und wenn du dann grüne Stängel drin hast, dann merkst du es später eben schon auch deutlich.
Das ist ein lecker Sellerie.
Genau, andererseits gibt es auch heiße Jahrgänge, wo es Sinn macht, mehr Stängel reinzunehmen, weil die dann eben ein bisschen mehr Frische tatsächlich da reinbringen. Also es ist ein ganz spannendes Thema eigentlich, wie man da im Keller arbeitet. Ich habe jetzt hier in der Nase habe ich nicht so viel an Rappen, aber so ein bisschen, denke ich, ist da schon auch drin. Ja. Das ist sehr transparent, finde ich, die Nase. Also es ist nicht dicht gepackt, sondern es ist es fächert sich so schön schon auf.
Das meine ich mit frisch wahrscheinlich.
Ja, genau, es ist frisch. Es hat eine frische Kirsche mit drin. Es hat, ich glaube, das hatte der jetzt auch geschrieben, so Schwarzteenoten mit drin. Das finde ich auch sehr prägnant eigentlich. So ein bisschen Assam.
Stimmt.
Assam mit dabei.
Brombeerschwarztee. Ja?
Brombeerschwarztee.
Und damit meine ich nicht dieses aromatisierte Zeug, was wir in den 80er Jahren.
Bei Teegeschwender gibt es das, glaube ich, immer noch.
Ja, aber da gibt es auch die guten Sachen. Da gibt's auch, muss man dann halt nur irgendwie.
Da gibt es beides.
Ehrlich gesagt,
ich war irgendwann letztens mit meiner Frau und meiner Tochter bei Teegeschwender in Bonn. Mhm. Und ich bin da reingegangen und nach 2 Sekunden war ich wieder draußen, weil vorne standen diese ganzen aromatisierten Tees und ich kann das einfach nicht aushalten. Ja,
ist ein bisschen wie in so einen Lush-Seifenladen zu gehen, ne?
Ja, so ähnlich, ja. Das ist wirklich, das finde ich irgendwie so penetrant, dass ich dann gar nicht mehr in die Ecke gekommen bin, wo es auch die guten Tees gibt. Ja.
Achso, also ich gehe immer an die Theke, also ich kaufe da immer die teuren Tees und davon sehr wenig, weil die teuren Tees da sind sehr teuer. Und ich gehe nochmal in die Theke und sage, ich hätte gern 100 Gramm Löckchen-Tee. Und dann wissen die immer schon, was ich meine. Das ist irgendwie sowas, ich weiß nicht, irgendwas aus Asien, was so in so kleinen Löckchen aufgedreht ist irgendwie. Dann gehe ich da wieder raus. Aber das ist total selten, weil das ist halt echt teuer und ich sauf das halt auch wirklich wie Wasser dann im Zweifelsfall.
So, also ab in den Mund. Ich bestelle meine Tees ja bei Yoshien.
Yoshien.
Das ist auch jetzt auch nicht günstig, aber ich habe das mal, also ich meine ehrlich gesagt, ich brühe meine Tees dann auch teilweise 5-6 Mal auf und dann relativiert sich das Ganze ja schon.
Ja, das finde ich ja so faszinierend irgendwie, also dass das überhaupt, ne? Also dass das überhaupt geht.
Ja. Das ist einfach schön. Also ich habe noch gar nicht probiert. Ich habe immer noch diese Nase, die auch so ein bisschen was wie so eine kühle, ganz kühle Vanillecreme irgendwie hat, finde ich.
Ja, bayerisch Creme.
Ne? Ja, gar nicht üppig, sondern wirklich noch so kühl. Und dann hat er so eine ganz angenehme Variante von Unterholz und Herbstlaub und so weiter, so unten drunter. Ne? Und das insgesamt, finde ich, ist es so ein bisschen schwebend. Also der hat diese erdigen Noten, der hat diese fruchtigen Noten, der hat diese bisschen kühl, würzig, vanilligen Noten, aber es ist alles
von allem, so schön von allem
fein.
Genug. Ja, genau.
Ja. Ja, genau. Von allem genug, aber nicht zu viel.
Ja, gucken, wie er schmeckt. Ist völlig enttäuschend. Er kann ja nur enttäuschend schmecken bei so viel. Naja. Mhm.
Naja, bei dir vor allen Dingen jetzt. Ah, scheiße, Tannin.
Und zwar nicht zu knapp.
Aber es müsste dir eigentlich trotzdem gefallen.
Ja, ich darf halt nicht so im Mund rumspülen, damit die Zähne nicht ganz so belastet werden.
Ja.
Also wenn ich den noch einen Tag stehen lasse, dann ist das Tannin weg.
Oder dann trinkst du das.
Dann trinke ich das.
Ja.
Das ist sehr geil.
Ja.
Der ist wirklich Bombe. Echt super. Der, also, ja,
also das ist schon Weihnachtswein. Das
ist
schon,
ja.
Schon
der schön. Ist echt super.
Ja, weil es einfach ist. Er hat einen schönen Tiefgang, aber er ist nicht kompliziert. Das ist nichts... ja, also man kann sich gut damit beschäftigen, aber es ist nicht zu intellektuell, aber es fordert schon auch raus irgendwie. Das ist,
ja, und also das ist halt auch nicht so anstrengend, weiß ich nicht, wenn du irgendwie so ein Chateauneuf du Pape hingestellt kriegst oder sowas, weißt du? Wo dann denkst, und das ist hier gar nicht.
Nee, da musst du dich ja auch immer erst durch den Alkohol arbeiten und Das hier ist ja einfach so, das ist einfach fein, das hat eben dieses, ja, so ein bisschen ätherische, schwebende
14 Umdrehungen. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, das ist das ganz erstaunlich, finde ich.
Also,
Das ist ja schon vergleichsweise viel eigentlich für ein Pinot, aber man merkt es überhaupt nicht, finde ich. Das ist... Es hat überhaupt keine Hitze oder Wärme oder so. Das ist sehr, 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 sehr schön verwoben alles. Toller Wein.
Absolut. Also wer jetzt nicht so Probleme mit Tannin hat wie ich und mit Rotweintannin, was ja anscheinend irgendwie anders ist, was chemisch wahrscheinlich auch keinen Sinn macht, aber ja, wer damit keine Probleme hat, wird den wirklich sehr mögen.
Ja. Also Tannin ist halt auch wirklich so. Also ich bin ja ein alter Schreiner und ich habe ja Tannin irgendwie immer auf einer in meiner alten Skala von Schleifpapier. Ne? Also 80er, 120er, 240er, 300, 400.
Ja.
Das geht dann bis zu Wasserschleifpapier und Schwämmchen und so. Mhm. Und so habe ich immer Tannin im Kopf. Und das hier ist schon sehr, sehr fein. Das geht schon irgendwie so Richtung 320er.
Ja, ich bin gespannt, was der macht in ein paar Tagen. Da bin ich sehr gespannt.
Mhm.
Weil zuerst muss ja der Sekt getrunken werden, weil wegen der Perlage,
Sowieso. Wobei ich kürzlich eben auch für einen Kunden Champagner besprochen habe. Die ganze Range, irgendwie 9 Stück. Und ich habe die Flaschen offen bei mir im Arbeitszimmer stehen lassen. Das Arbeitszimmer hat 19 Grad.
Ja.
Und ich habe die offen stehen lassen. Ja. Die hatten nach 4 Tagen waren die noch frisch. Die hatten Muskeln und zwar immer noch ordentlich. Und da war nichts wegoxidiert oder so. Die waren, klar hatten die sich weiterentwickelt, aber die waren 1A.
Ja, das war bestimmt, weil du einen Löffel in die Flasche gestellt hast.
Ja, genau, einen Silberlöffel. Es funktioniert allerdings nur mit italienischen Silberlöffeln. Genau.
Da müsst ihr jetzt durch. Also ihr müsst erst nach Italien. Aber jetzt machen wir den...
Du möchtest jetzt Portwein trinken.
Also ich möchte Tawny immer trinken. Portwein trinken. Das sollte doch langsam sich rumgesprochen haben. Tawny P. Mhm. Uah, Schwarzwasser. Ups. Oh, schön. Der ist schön.
So, ich muss erstmal einschenken.
Ja.
Schenken.
Was du bei so Ports ja sehr oft hast. Also klar, wenn du sehr, sehr teure kaufst, dann vielleicht auch nicht mehr so sehr. Aber dazu neige ich jetzt eher wenig. Du hast in Ports ist der Alkohol immer sehr, sehr vordergründig und so eine Schwere sehr, sehr vordergründig. Also es ist immer was sehr, sehr Üppiges, so ein Kompott, was dir sofort in die Nase schlägt.
Ja.
Und das ist ja nur das totale Gegenteil davon.
Mhm. Boah. Also gestern Abend...
Gestern Abend war noch ein bisschen dicht.
Hattest du, ja, genau. Du hattest halt das Barrique in der Nase erstmal.
Ja.
Fand ich. Aber das ist halt, ich meine, das ist halt der große Vorteil, wenn man einfach den Wein noch mal einen Tag Zeit lässt. Ne?
Boah.
Dann haben das die einfach die also die meisten Weine und auch die alten Weine, ne? Also jetzt hier am Samstag 2004 getrunken, ne? Alles irgendwie einen Tag vorher geöffnet oder zumindest irgendwie 12 Stunden vorher oder 10, ja. Mhm. Das tut den Wein einfach gut. Und das ist echt schön jetzt in der Nase, weil das halt. Also
gestern war es eher warm
und jetzt hat es auch so einen kühlen Zug, finde ich.
Sowas habe ich noch nie. Also bei so einem. Das ist aufgesprittet, oder? Das ist wie ein Port gemacht. Oder wie? Ja, ne? Wahrscheinlich. Steht da hinten drauf. Ich habe meine Brille nicht an. Warte mal.
Ich hatte irgendwie für mich selber ein bisschen abgespeichert, dass er es einfach sehr spät gelesen hat. Leider ist fliegt der Matthias Schuh irgendwie die ganze Zeit aus dem Chat raus, warum auch immer. Ich meine, er hätte es sehr spät gelesen und das hätte es gar nicht aufgesprittet. Und das Tawny kommt eigentlich, doch, hat er mit Brand vom vorher produzierten Tawny. Alles klar.
Okay, ist
sagt Jens gerade oder schreibt er gerade.
Das ist von allem Aufgespritteten, also, was ich je gerochen habe, ist das die leichteste, frischeste, eleganteste Nase. Und ich habe echt schon recht viel Port getrunken.
Ja.
Also aber diese...
Ja, steht's auch.
Diese Frische ist, also das ist, ja.
Genau, er hat's bei 45 Gramm Restzucker hat das gestoppt.
Aha.
Mit Resterbrand vom vorherigen. Wein sozusagen, ist alles Regent, wo wir jetzt schon mal bei pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sind. Mhm. Regent ist so mit die älteste rote Piwi, die wir so in Deutschland haben und anbauen. Hatte die Familie eben da im Meißner Klausenberg gepflanzt, von Granitböden, was irgendwie ganz gut funktioniert, denke ich, mit Regent und auch eine Säurestruktur in den Wein bringt und dann hat er mit dem Wein ein Barrique gefüllt, 225 Liter, aber nur zur Hälfte voll gemacht. Und
was passiert dann? Was war in der anderen Hälfte drin?
Luft.
Boah.
Und was dann passiert, ist eben Tawny, also Oxidation. Also
okay,
das ist
verstehe.
Ja im Prinzip, Tawny heißt ja Schlohfarben, das hat er ja jetzt noch nicht. Das hat er dann irgendwann, wenn er jetzt in dem Fass bleiben würde und 30, 40 Jahre darin reifen würde, was man mit Tawnys ja auch gerne mal macht. Allerdings lässt man nicht von vornherein dann die Hälfte des Fasses leer, sondern füllt, sagen wir mal, den größten Teil des Fasses auf, aber lässt oben eine Handbreit Luft. Und dann gibt es sozusagen also das sogenannte Angels Share, also das, was an die Engel verteilt wird im Jahr, das sind dann das irgendwie so ein paar Prozent.
Ja.
Genau, du was wegdiffundiert und dann hast du natürlich nach 30, 40 Jahren in so einem Fass hast du dann tatsächlich nur noch die Hälfte.
Mhm.
Und dann hast du halt wirklich so einen lohfarbenen Wein und das ist eben im Englischen das Tawny. Hier ist es noch im Prinzip hat er, dadurch, dass er nur die Hälfte des Barriques voll gemacht hat, hat er das forciert, dass der Wein schneller oxidiert. Aber ich finde, er hat ja jetzt, im Prinzip hat er, ist er so eine Mischung aus einem Ruby und einem Tawny. Also okay. Ein Ruby ist ja ein Portwein, der auch sehr fruchtig ist.
Mhm.
Und Tawny ist halt einer, der im Prinzip dann diese Oxidation schon hinter sich hat und mehr von Walnuss und Datteln und so weiter hat. Und hier ist es so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen, ne? Also es ist ja jetzt tatsächlich auch lange da gelegen, 2018. Da hat er irgendwie 70 Monate im Fass verbracht. Ja, und abgefüllt. Und das ist schon irgendwie so mit das Beste, was man aus Regent wahrscheinlich machen kann, würde ich sagen.
Okay. Ich bin gespannt, wie er schmeckt.
Guck mal.
Grunz, Schlabber.
Ja, schon cool, ne?
Boah, was für eine Frechheit, ey. Geil.
Was? Ja, das ist schon schön.
Oh, ist der schön.
Weil das halt auch
der
hier...
Ja, du merkst überhaupt nicht, dass der 16,5% hat. Das merkst du gar nicht.
Genau. Nee, hat er
nicht. Ich würde den auf Magnums ziehen und dann dabei zugucken, wie die Leute hinterher nicht mehr aufstehen können.
Ja, so wie mir das mit Rauchbier in Nürnberg passiert ist, als ich irgendwie 16 war.
Ja, mir mit irgendwie so 20 ungefähr und 3 Long Island Iced Tea in der prallen Sonne in Köln.
Oh ja.
Da bin ich dann wirklich in die umstehenden Stühle und Tische gestolpert beim Aufstehen. War ganz schön.
Und meine Frau, als wir das erste Mal irgendwie ein gemeinsames Wochenende hatten, nach Amsterdam gefahren sind, so einen halben Tag durch die Stadt gelaufen sind, dann irgendwo eingekehrt sind und Geneva getrunken haben. Und dann nachts um eins aus dem heißen Lokal raus sind und sie irgendwie die Klatsche von der frischen Luft bekommen hat. Das war auch sehr witzig. Mhm. Das werde ich auch nicht vergessen. Ja, ja, das würde nach einer Magnumflasche meistens Klausenberg Monopol Tawny auch passieren. Ja.
Das ist ja wirklich geil.
Das ist schon cool. Also
ich hatte
Weingut nochmal, ne? Das ist ein Coswig, nicht weit von Meißen entfernt. Matthias Vater hat das übernommen. Ich glaube, Matthias ist jetzt gerade mal wieder im Chat auch drin. Also man muss sich beeilen, wenn man Fragen an ihn hat, glaube ich. Und im Prinzip hat das 2016 übernommen und dann das Ding auch tatsächlich einmal auf links gedreht. Also das ist ja immer so eine... Ich glaube, das ist so das zentrale Ding in Weingütern, ob sie funktionieren oder nicht, wenn der Vater an den Sohn übergibt. Der Vater hat eben so, was ich vorhin erzählt habe, eher stromlinienförmige Weine gemacht, die vor Ort gut verkauft worden sind, aber die, von denen der Matthias jetzt, glaube ich, jetzt nicht so angetan hat, weil sie ihm eben im Prinzip zu clean waren oder zu retortenmäßig und er hat es eben umgestellt, auf Chemie verzichtet, Schafe in den Weinberg gestellt und auf Handlese umgestellt, zumindest die flacheren Lagen und auf Spontanvergärung und so weiter und so fort. Und letztlich eben ein anderes Weingut draus gemacht. Also ich meine, du musst die Leute mitnehmen vor Ort irgendwie und du musst natürlich irgendwie auch schauen, dass du einen anderen Kundenkreis kriegst. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung, was wir ja auch als Thema immer wieder hatten. Ne? Bei Martin Tesch war das so.
Ja.
Bei Klaus Preisinger zum Beispiel in Österreich war das so, der irgendwie ja auch, also manche machen es ja auch mit der Brechstange, dass sie einfach von einem Jahrgang zum nächsten einfach einmal fett alles umstellen. Also das ist durchaus eine Herausforderung. Ja. Genau. Und genau,
das
Ergebnis ist halt der Tawny.
Ich komme da überhaupt nicht mit klar, dass die Flasche jetzt auf ist und irgendwann ausgetrunken sein muss und ich keine Flasche mehr habe.
Und es ist nur eine 0,5er ist.
Da komme ich überhaupt nicht mit zurecht gerade.
Sei froh, es ist keine 0,375er.
Ja gut. Ist auch nicht billig, muss man auch sagen. 36 Euro, Nö. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Würde ich aber blind dafür ausgeben.
Also jetzt blind.
Jetzt blind. Also egal, komm in 10 Jahren nochmal mit irgendeinem beliebigen Jahrgang von dem Zeug, kaufe ich dir sofort ab. Also, ja. Super.
Ja, ich finde es auch super, weil es also einfach eine super schöne Säure hat. Das ist so frisch, das ganze Ding. Bei gebändigter Fülle, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Das ist alles schön reif.
Das ist halt das Coole daran, ne? Dass diese Fülle gebändigt ist.
Ja.
Und du kannst jetzt diesen halben Liter, den kannst du einfach so wegziehen, als hättest du irgendwie, weiß ich nicht, 7% Riesling hier rumstehen. Weil der eben nicht so kompottig ist, nicht so üppig, nicht so heiß. Der hat null Hitze, das Zeug. Das ist schon echt toll. Toll. Wirklich toll. Also, muss echt aufpassen. Ich habe halt zu wenig gegessen. Super. Der ist auch nicht, nicht wirklich süß. Also der ist, weißt du?
Ja, genau.
Der ist süß. Das ist ein süßer Wein, aber der ist halt klar, nicht. Das ist halt nicht so eine Zuckerbombe. Also.
Nee, 45 Gramm Restzucker ist jetzt nicht nichts, aber es ist halt. Aber. Ja, ich meine, die Herausforderung ist ja, das irgendwie mit Säure auszubalancieren. Und das hat halt super funktioniert hier.
Ja, absolut.
Ja.
Also, das ist wirklich mal wieder so eine von diesen Flaschen, die mich extrem beeindrucken. Meißen-Klausenberg Monopol.
Genau, Granitböden.
Ja. So, und jetzt sollte man noch sowas in Weiß machen, weil ich trinke ja gerne Port Tonic. Obwohl, das ist eigentlich das Perlen vor die Säue, da Tonic reinzuschütten in sowas.
Ja, da geht schon. Ne?
Ja, nee, das ist ja auch ein dunkles Getränk, da muss Cola rein.
Genau. Ja, bei den weißen Ports ist es ja im Prinzip auch so. Ich meine, du kannst für roten Pork wirklich viel, viel Geld ausgeben. Und da gibt's auch wirklich große Weine und weißer Port ist nie groß. Der ist ja im Prinzip dazu gemacht, dass du ihn, also bis auf vielleicht ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass du ihn mixt und kalt trinkst und so. Also das ist wirklich drauf angelegt.
Ah, das ist wirklich. Ich bin echt.
Nee, das macht sehr Spaß. Weil das ist auch so. Das ist. Ich komme gerade also nicht so auf den Begriff.
Jetzt noch so ein 6er nachbestellen: 3 Sekt, 3 Port. Ne?
Ja, musst du dich halt beeilen. Ne? Gibt es noch Sekt?
Warte mal. Sekt, ich hatte eben geguckt. Irgendwer hat sich welchen gekauft während der laufenden Sendung.
Stimmt.
Schlawiner. 9 Stück, 9 Sekt gibt es noch. 9 Sekt und 6 Port. Oh oh.
Ja, dann aber ran. Wisst ihr, der Matthias schreibt währenddessen, bleibt jetzt ein bisschen länger im Chat, dass die Reben alle an Trockenmauern stehen, wodurch die Trauben eh schon eher rosinenartig werden. Und wenn du dich an unsere Loire-Tour von vor 10 Jahren erinnerst.
Lemur, habe ich immer noch 3 Flaschen hier stehen.
Genau, Lemur, wo die Reben durch die Mauer durchwachsen, wo man die irgendwie einen Monat früher lesen kann als alle anderen Trauben im Weinberg. Das strahlt halt so viel Hitze ab oder Wärme ab, irgendwie auch nachts noch, dass die Trauben eben tatsächlich viel, viel schneller reif werden oder dann eben auch, wenn man sie länger stehen lässt, irgendwie schnell rosinieren.
Rosinieren. Ja.
Rosinieren.
Sehr schön. Rosinieren.
Ja, schön. Eine schöne Ausstattung des Weihnachtsfestes eigentlich, wenn man sich noch
ein Viererpack ergattern kann. Wenn man rechtzeitig hier so eins von den Paketen abkriegt. Ja. Sind so viele verkauft worden oder gab es nur so wenige? War das wieder so eine Limited Edition?
Ich glaube, es ist gut verkauft worden. Der Karl hat nochmal was schicken müssen, weswegen bei manchen die Pakete dann auch erst jetzt Montag, Dienstag angekommen sind. Aber es sind tatsächlich eben, ich meine, du hast es ja selber vorgelesen, wie viele Flaschen Sekt es gibt, also 213.
Ja stimmt.
Es gibt halt einfach auch nicht viel. Ne? Das sind schon letztlich echt Liebhaberweine. und aus wirklich extrem kleiner handwerklicher Produktion. Also umso schöner finde ich es halt, dass wir sowas machen können. Also ja, finde ich ganz toll, dass die Weine einfach zur Verfügung standen haben. Und ich muss jetzt persönlich einfach auch mal gucken, was der Matthias sonst noch so macht. Irgendwie im Weingut an.
Ja, das kann ja kein Zufall sein, ne? Dass da sowas rauskommt.
Da, also, nö, das ist auch kein Zufall. Also ich glaube, der hat schon viel Erfahrung. Der ist irgendwie 2012 bester Nachwuchswinzer Europas geworden bei der Europäer Wine Champion. Wo
nicht.
Er selber erklären könnte vielleicht, wie man da hinkommt, weil ich habe keine Ahnung, wie man, also welche Kriterien es gibt. Also bei Sommeliers weiß ich das einigermaßen, was die erfüllen müssen, um beste Sommeliers Europas zu werden. Das ist schon sehr, sehr ambitioniert. Muss man schon echt viel auf dem Kasten haben. Als Weinbautechniker oder Weinbauer mit Sicherheit auch, aber ich habe keine Ahnung, wie die das bei seiner Ausscheidung irgendwie bewerten können. Auf jeden Fall, ich glaube, er ist mittlerweile 34, der hat viel Erfahrung, der hat viel drauf und der macht irgendwie, glaube ich, ganz spannende Sachen.
Ja. Also ja.
Vielleicht kriegen wir das mal
muss ja.
Dieses Jahr hin, also, dass wir irgendwie mal Saale und ein Saale-Paket und ein Sachsen-Paket machen. Sollte jetzt nicht das Thema sein eigentlich.
Ja, genug Wein wird da angebaut, aber ist halt die Frage, ob er gut genug ist oder eben genau das Problem, was ich vorhin geschildert habe, dass ja so eine, dass ich hasse diesen Ausdruck, dass das Preis-Genuss-Verhältnis nicht stimmt. Mhm. Also das, ne, dieser Effekt, dass du denkst, ja schön, aber hätte ich woanders auch gekriegt und nicht so viel Aufwand treiben müssen, nicht so viel bezahlen
müssen. Genau, das muss schon eine eigene Handschrift tragen, aber das ich meine jetzt beim Jens zum Beispiel, die tun das, ne? Also die Silvaner vom Karl sind super, die Silvaner von Condi und Evi sind toll, dann hat er noch Böhme und Töchter, die irgendwie echt auch spannende Sachen machen. Die sind nicht ganz so in dieser Natural-Linie verhaftet, aber die machen einfach, also die sind so ein bisschen mehr in der Mitte. Aber machen das ziemlich gut, finde ich. Also ich habe
deren Chardonnay
sehr gemocht.
Entschuldigung, der Chat bestellt gerade die letzten Pakete.
Ja, Rock'n'Roll. Ja, und ich kann wirklich nur raten, dann irgendwie noch mal ein, zwei Flaschen auch von Weinen mitzubestellen, die wir jetzt nicht mit hier drin hatten, weil das eben echt ganz, ganz cool ist.
Ja. Oh, was schreibt denn hier Kollege Walter schreibt, der nächste kommt frühestens 2026, der Sekt. Mhm. Der nächste kommt frühestens 2026. Irgendwie, es braucht so eine Art Wunschliste für solche Sachen, das, wo man sich einfach aufschreiben kann. Also ich wüsste nicht, wo ich das hinschreiben sollte. Guck 2026 mal, ob du den Sekt noch bekommst. Also
ja, im Prinzip musst du eigentlich mit Weinhändlern oder Weingütern musst du irgendwie eine so eine Liste, also bei denen sozusagen auf die Mailingliste kommen,
ja.
Und dann erinnern die dich.
Ja. Dass es aber jetzt das Wein ist gibt für die drei Flaschen, die unser eins kauft, da lohnt sich das ja nicht. Also da,
ja, ne? Ja, gut, das ist ja eine Frage der Menge an Leuten, die du auf der Liste hast. Klar lohnt sich das. Also letztlich geht es dann schon bei sehr kleinen Weingütern auch um jede Flasche.
Ja, ja, ich nehme jede Flasche, komm. Komm, gib. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Gib her.
Siehst du, der Jens sagt schon, der packt euch das in den Newsletter.
Ja, sehr gut. Aber, so, aber den bestelle ich ja immer wieder ab, den Newsletter, weil ich kriege immer so viele Newsletter und das macht mich immer so fertig. Und dann denke ich, ach Gott, schon wieder so ein Newsletter. Nee, den bestelle ich jetzt ab. Und im nächsten Newsletter kriege ich dann gesagt, ja, der Sekt, den du immer haben wolltest, hättest du haben können. Gib es aber nicht mehr. Den Sekt nochmal probieren, sagst du?
Ja, genau. Habe ich auch gerade eingeschenkt nochmal. Okay.
Nee, ja, Glas ist
gespült. Er hat doch einfach noch diese ganz feine Gummi-Freitagtaschennote oben drauf. Im ersten Moment, finde ich, bei mir zumindest.
Gibt's eigentlich noch Freitagtaschen?
Ja.
Ja, gibt's noch.
Ja, ich habe meiner Tochter tatsächlich zum Geburtstag im Sommer, also als wir jetzt irgendwie, wir haben es jetzt ausgerechnet in Frankreich gekauft. Hier diese, was man früher um den Bauch getragen hat und jetzt so quer hängen hat, diese Taschen. Genau,
Slingbag.
Slingbag heißen die, okay, siehste. Aber das eben von Freitag musste ich leider irgendwie das Geld berappen für Geburtstagsgeschenk. Weil die sind ja jetzt nicht ganz günstig, diese Dinger.
Nee, Freitag war immer recht teuer, ja.
Ja.
Brustbeutel.
Aber ist auch ganz cool. So, jetzt wolltest du noch erzählen, wo du essen warst.
Ja, ich war essen. Ich hatte ja letzte Sendung, hatte ich mich ja so mokiert über das angeblich beste Sushi Berlins. Ich weiß nicht, ob es das beste Sushi Berlins ist. Ich habe so viel Sushi habe ich in Berlin jetzt auch noch nicht gegessen. Aber es gibt einen Laden, der in der Presse sehr hoch gelobt wird. Dieser Laden heißt Otsuka. Und da gibt es Omakase. Omakase ist diese Sushi-Sache, da gehst du halt hin und es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Genau.
Weil der halt einen Tag vorher nicht weiß, welchen Fisch er bekommt.
Ja.
Und darum macht er dann halt einfach da sein Menü. Es gibt nur diese, wie heißen die langen Sushis? Nigiri, ne? Heißen die, glaube ich. Oder Nigiri.
Also die mit die langen mit
Reisbällchen mit Reis unten, Fisch oben drauf, wo man dann erstmal üben muss. Das macht man dann am besten beim Billigheimer zu üben. Das Ding so in den Mund zu stecken, dass man im in den Mund stecken den so umklappt, dass der Fisch auf der Zunge landet. Das das muss man üben. Ich sag's euch. Mhm. Und man beißt da auch nichts ab. Das kommt komplett in den Mund, Freunde. Ja? So. Und dieser Laden, also Otsuka, der hat 6 Plätze. Und ist.
Das ist übrigens auch typisch für tatsächlich für Japan, ne? Das ist also für hier ist es völlig untypisch, aber für Japan ist es ganz normal. Dass es Läden gibt, die haben 6 Plätze. Die haben einfach eine Reihe an der Theke, 6 Plätze oder ich weiß nicht, ob der jetzt einen Tisch hatte, aber meistens sitzt man ja dann an der Theke.
L-förmig an der Theke.
Genau, und du guckst dem dazu, wie der sein Langschwert irgendwie durch die
sein Langschwert schwingt.
Mit dem Langschwert irgendwie widerstandslos den Fisch in Scheiben schneidet. Weil der Langzeitpraktikant seit 25 Jahren nichts anderes macht, als dieses Langschwert zu schleifen, bevor er dann irgendwann selber den Fisch schneiden darf. Ja, genau. Ganz normal.
Ja, wo war ich? Genau, ich war da essen.
Jetzt habe ich dich völlig rausgebracht.
Ja, völlig,
essen dort.
Ich war essen dort. Und zwar, also das Problem war, da hatte ich mich ja dann so drüber aufgeregt. Also, es gibt so eine, das gibt ja so Apps, so Open Table und Zen Chef und so, womit du deine Reservierungen in Restaurants machen kannst, was ja auch ganz praktisch ist. Und wenn du dann, der macht seine Reservierung über Zen Chef und wenn du dann Zen Chef aufmachst und dann auf das Restaurant gehst und auf den Kalender, es ist für die nächsten 2 Monate ausgebucht. Das ist es aber seit 2 Monaten. Also es ist eigentlich immer für die nächsten 2 Monate ausgebucht. Und wenn du halt oft genug, also ich habe das dann so 3-4 Mal am Tag gemacht, guckst, kann es passieren, dass einzelne Tage wieder frei werden. Also der macht 2 Seatings, eins um 13 Uhr, eins um 19 Uhr. Und ja, eventuell hast du halt Glück. Ich hatte einmal Glück, habe geguckt, so, oh geil, hier ist was frei. Und das war dann Freitag 13 Uhr. Das ist genau die Uhrzeit, wo wir die Wochendämmerung aufzeichnen.
Ah, okay.
Ging halt nicht. Und dann ist es zufällig gewesen, dass ich dann einen 19 Uhr Termin gekriegt habe. Und dann sagst du dem Ding halt, ja, hier, ich würde gerne einen 19 Uhr Termin haben. Und dann kriegst du eine Mail. Da steht drin, ja, vielen Dank, herzlich willkommen auf unserer Warteliste. Ich denke so, wieso eine Warteliste? Ich habe doch gerade den Termin geklickt. Und du kriegst dann wirklich, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, dann einen Abend vorher, also relativ spät, bekam ich dann eine Mail, dass ich am nächsten Tag um 19 Uhr tatsächlich 2 Plätze da habe. Was dann geklappt hat, da sind wir hingegangen, es gab Omakase.
Musstest du deine Buchführung offenlegen vorher, wie im Lidio, oder?
Er kann das Hühnchen haben. Nee, das nicht. Das war einfach so irgendwie. Und dann sind wir halt dahin, haben, ich weiß gar nicht, wie viele Gänge es gab, ich glaube, also 10 Fische, eine Suppe, ein Omelett, ein Eis hinterher, Tee gratis, also der hat immer weiter Tee eingeschüttet. Das Ganze für 60 Euro glatt.
Das ist extrem günstig.
Das für war gute extrem
Qualität,
günstig. Weil, das war.
Also, wenn du für diese Qualität, also ich weiß ja nicht, wie die Qualität war, aber wenn sie so ist, wie ich mir das ein bisschen vorstelle, dann zahlst du in Kopenhagen für sowas irgendwie etwa 400 Euro.
Oh, wow. Das weiß ich jetzt nicht, ob die so gut war, die Qualität. Also ich hatte auch mit ihm über Fischversorgung und sowas alles geredet. Und der sagte auch, es ist halt relativ schwierig, in Berlin guten Fisch zu kriegen. Er hat zwar so seinen Händler, aber ist halt, ne, muss halt immer gucken. Also es ist halt nicht so, an der Küste wäre es schöner, sagt er. Ja.
Oder in Hamburg beim
Sebastian Bayer. Oder in Hamburg, Bayer. Das ist ja an der Küste. Also quasi.
Ja, quasi. Aber ehrlich gesagt, bevor ich den Sebastian Bayer kennengelernt habe, von dem ich für Samstag auch Fisch hatte,
ja,
war das auch schwierig, in Hamburg wirklich guten Fisch zu bekommen. Also es gibt erstaunlich viel weniger guten Fisch in Hamburg, als man so denkt.
Okay.
Weil man ja denkt, Hamburg ist irgendwie ja, in der Nähe der Küste.
Ja.
Aber als ich dann die Leute gefragt habe, wo dann der gute Fisch herkommt, der wird dann in Frankfurt umgeschlagen oder in Amsterdam. Oh. Und dann kommt er halt von da, aber der kommt mit Sicherheit nicht.
Ach krass.
Direkt von der Küste, ja. Das hat
hätte ich jetzt auch nicht damit gedacht.
Überhaupt nichts zu tun. Also du kannst irgendwie in München oder in Altötting genauso guten Fisch haben wie in Hamburg, wenn du die richtigen Zwischenhändler kennst.
Ja, shit.
Ja. Naja. Was absurd ist, aber es ist halt so.
Naja, also es war das beste Sushi, das ich je in meinem Leben gegessen habe, um das Ganze mal abzukürzen. Mhm. Natürlich nicht so intensiv, wie du es bei normalen Sushi-Läden bekommst. Gab auch keinen Lachs. Was ja schon mal vielleicht ein ganz gutes Zeichen ist. So, kein Räucherlachs mit Mayo oder sowas, was dann bei diesen diese Sushi-Bringdienste, die haben ja so ganz komische Kreationen. Und da kannst du eigentlich auch nur die Sachen mit Avocado, also die vegetarischen essen, damit du nicht so frustriert wirst. Nein, das war das Beste, was ich, also ich kann wirklich nicht mehr einfach so in einen Sushi-Laden gehen und da Sushi essen. Das kann ich jetzt nicht mehr.
Ja.
Das ist jetzt immer so ein bisschen so wie mit Wein, weißt du, irgendwann, wenn du, ich vermute mal, wenn du hier ein paar Jahre zugehört hast in dieser Sendung und auch immer die Weine mitgetrunken hast, bist du hinterher nicht mehr in der Lage, irgendwie bei Jacques Weindepot einfach mal schnell einen Wein zu kaufen für 6 Euro.
Nee, dafür schelten mich auch immer meine Büro-Kompagnons, also ich bin ja in der Bürogemeinschaft, weil ich ja immer die Weinflaschen, die ich probiere jetzt für Vin Naturel oder Pinard, irgendwie dann auf den Tisch stelle, die nehme ich immer ja nicht mit nach Hause, zack. Klar.
Das heißt, du versaust.
Aber die anderen nehmen das halt mit nach Hause.
Ja.
Und die können natürlich auch längst keine Supermarktweine mehr oder so kaufen, was sie vorher getan haben. Klar. Und ich war ja in eine Zeit in Japan, nicht so lange wie ursprünglich gedacht, aber also nachdem ich irgendwie morgens um 5 Sushi auf dem Fischmarkt in Tokio gegessen habe, habe ich eigentlich, also in Japan selber schon noch, aber in Deutschland eigentlich kein Sushi mehr gegessen. Ja. Also ja, schon noch mal probiert. Aber ehrlich gesagt, nee.
Ja. Also das war, ich fand das schon wirklich beeindruckend und auch beeindruckend in seiner Feinheit. Also das ist ja überhaupt nicht, ne, das ist ja jetzt nicht so eine Geschmacksexplosion in deinem Mund, so als würdest du in eins dieser modernen 2-Sterne, 3-Sterne Restaurants gehen oder so, sondern das ist halt total einfach gewesen. Ich fand das wirklich toll. Also wirklich. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Wasabi gegessen. Wasabi!
Richtigen,
den er auch auf seinem Brettchen da, also hat so die Wurzel in der Hand gehabt und hat das dann da runtergehobelt und so. Und hinterher auch ganz... ich hatte ihn gefragt, was sagt er? Was hat er denn gesagt? Ich glaube aus Frankreich. Nee. Wo kriegt er den her?
Wahrscheinlich Niederlande.
Ich hatte ihn gefragt und hab's vergessen. Wie so immer. Ja, und hat den dann auch hinterher, also auch so in einen nassen Lappen eingewickelt und das dann nochmal in Zellophanfolie eingewickelt und so, was so ganz, so als würde er irgendwie Gold wegpacken. Was es ja wahrscheinlich irgendwie ist. Ja, also dieses grüne Zeug, was ihr beim Japaner bekommt, was Wasabi genannt wird, lasst es einfach weg. Mhm. Weil das lohnt sich.
Ist halt Meerrettich.
Ja, ist halt grüner Meerrettich und so schmeckt's halt auch. Und Wasabi schmeckt halt, das war was ganz anderes. Ich würde das,
ja, genau.
ich würde das jetzt auch nicht erkennen, wenn du mir jetzt Wasabi
hinstellst. Nee, es ist auch schwer zu bekommen. Also es gab es halt beim Genusshandwerker für jetzt Normalsterbliche eine Zeit. Also aber Gott hab ihn selig, er ist einfach nicht mehr da. Aber es gibt halt in Holland gibt es jemanden, der das macht. Witzigerweise war der selber noch nie in Japan.
Ah, der baut den an.
Ja, er baut den in Holland an und das ist der einzige, von dem ich in Europa weiß, dass er erfolgreich Wasabi einbaut, weil es halt irgendwie auch schwer zu kultivieren ist. Irgendwie. Ja. Aber der Genusshandwerker hatte das auch von ihm damals.
Und allein dieses blöde Süppchen vorher, das war halt so eine Miso-Suppe mit ein bisschen
Tofu und Algen wahrscheinlich.
Ja, Miesmuscheln. Drei Miesmuscheln drin noch so. Mhm. Also ausgelöste. Mhm. Das war, ich fand das alles total, also ich fand das total toll. Und hab halt auch gedacht, ich gehe da jetzt immer hin. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann gibst du noch ein 10er Trinkgeld, dann ist das auch wieder ein bisschen teuer alles. Aber ja, also da werde ich mit Sicherheit.
Also wenn es gute Qualität ist, ist das für Sushi überhaupt
ja,
gar nicht teuer.
Das
machst du ja jetzt nicht jede Woche.
Ja, würde ich aber gerne, weil das Problem ist, er sagte halt auch, er weiß halt nicht, was für Fisch er morgen hat. Ich weiß es halt nicht. Also ich gehe da halt hin und kaufe den Fisch, der gut ist. Und dann gibt's das halt abends. Dann habe ich auch gesagt, das heißt, es kann sein, dass es jetzt alle 3 Tage ein komplett anderes Menü gibt. Ja, das kann halt sein. Shit. Naja, nee, aber da werde ich mit Sicherheit nochmal hingehen. Also das war wirklich toll.
Genau, und wir gehen mal zusammen
hin. Ja, absolut. Ja. Tolles Paket heute. Wirklich tolles Paket wieder.
Ja, finde ich auch.
Also
gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Und auch, es ist nicht billig. Also was waren das? 115, glaube ich, kostet. Aber kann das sein, dass das eins unserer günstigeren Weihnachtspakete ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätten wir schon mehr bezahlt.
Ja, wir haben auch schon mehr bezahlt.
Also das ist für das Geld
auf jeden Fall
total super. Und da kriegst du halt auch 3 Leute mit abgefüllt, ne?
Mhm. Ja, schon.
Also auch 4. Hinterher vielleicht noch ein Rum.
Ja. Also wir hatten ja am Samstag irgendwie im Prinzip bei 10 Leuten, hatten wir irgendwie 25 Flaschen leer.
Und ich habe echt wenig getrunken.
Ja, ich auch.
Stimmt. Das heißt, die anderen 8, aber die waren jetzt nicht übermäßig laut, hatte ich jetzt nicht so das
Gefühl. Nein, das war erstaunlich. Also, ja.
Das ist, die anderen 8 haben auch so richtig den
das war schon
Abend gerettet.
Beeindruckend.
Ja. Das Menü war wie immer super. Aber es nutzt ja nichts, die anderen können ja nicht bei dir essen gehen.
Nee, das stimmt. Ja. Und da ich tatsächlich nicht vorhabe, in Mosel eine ehemalige Schankwirtschaft zu betreiben und dort zu kochen, wird es wahrscheinlich auch so bleiben.
Aber so eine Besenwirtschaft kannst du auch machen. Besenrestaurant.
Besenwirtschaft.
Besenrestaurant, ja. Othmarschen.
Ja.
Den auch Fremde in der Hütte holen. Haben Sie auch belegte Brote? Nein, gehen Sie.
Nee, also wenn ich die Chance hätte, so einen Laden wie den Hafenhöker.
Den Harbolle Hafenhöker.
Genau, Harbolle Hafenhöker. Also sowas an so einem Ort, an so einem bisschen speziellen Ort. Das Interieur finde ich ja auch total schön. Also weißt du, so halb hoch gekachelt, weiß gekachelt, dann so eine schwarze Kachel oben drüber, dann weiß gekalkte Wand, alles schön aufgeräumt, irgendwie schön gestaltet, irgendwie offen, lebendig, ein Ort, wo Leute hinkommen, die sowas zu schätzen wissen. Da hätte ich schon Bock drauf, dort irgendwie 2, 3 Gerichte anzubieten und abends auch Wein. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es sich rechnet. Ich komme ja nicht aus der Gastro, ob man sowas irgendwie vernünftig betreiben kann.
Ja, das ist tatsächlich was mich auch mal interessieren würde.
Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe halt nie da gearbeitet. Also ich meine, ich kann schon kochen und ich könnte sowas auch betreiben, aber ich weiß nicht, ob sich sowas rechnet, ehrlich gesagt.
Ja, kalkulieren musst du es auch, aber wenn du dann irgendwie, also wie jetzt am Samstag, als wir alle bei dir waren, du weißt ja, du hast 10 Leute eingeladen, die kommen auch. Das heißt, jeglicher, also der Wareneinsatz wird halt zu 100% wieder ausgegeben. Und wenn du sowas jetzt als Gastronomiebetrieb oder eben wie diesen Haunehöker machst, dann, also du schmeißt ja abends dann auch den Salat weg, weil der ist am nächsten Tag nicht mehr genießbar. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas kalkulieren würde. Also so, dass man nicht sofort pleite geht.
Ja, also die meisten Sachen kannst du schon irgendwie 2, 3 Tage behalten, wenn du jetzt nicht eine offene Flasche Sekt hast. Aber ich hab ja gerade über die Champagner gesprochen, die auch irgendwie 4 Tage bei Zimmertemperatur gehalten haben. Also wenn man weiß, dass das funktioniert, dann ja. Ich glaube, das geht schon, irgendwie Dinge über 2, 3 Tage zu halten. Aber ich weiß nicht. Ich meine, es gehen so viele Restaurants kaputt, pleite, machen zu. Und ich weiß halt nicht, woran es im Allgemeinen liegt. Ob es wirklich nur an der Fehlkalkulation liegt oder nur daran, dass sie nicht genügend Leute kriegen oder beides. Oder dass sie einfach nicht agil genug sind und sich irgendwie einstellen auf die Situation. Ja, also ich meine, war jetzt im, wann war es, im September irgendwie im Ruhrgebiet und habe da einen Artikel für Meininger geschrieben und habe da ja diverse Restaurants abgeklappert, von Leuten, die ich auch schon vorher teilweise kannte und die aber teilweise auch wirklich neue Konzepte entwickelt haben. Und da funktioniert das irgendwie gut und die Buden sind voll, ja. Die sind voll. Ja, und dann gucke ich teilweise hier in Hamburg in Läden, die sind genau das Gegenteil, ja. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht.
Ich weiß nicht. Vielleicht? Sind es einfach zu viele Läden, sodass die Leute irgendwann auch ihrer Läden überdrüssig, also auch einfach sagen, so, ich weiß auch nicht, wo ich hinkomme. Wir gehen zu Carlo eine Pizza essen. Hm. Also, ja. Und die haben natürlich auch ganz andere Betriebskosten. Also dieser Haunehöker, das ist halt ein Raum gewesen, da haben die Burger gebraten, da haben die Waffeln gemacht und da haben die Aperol Spritzes gemixt. Und die werden, ich vermute mal, keine sonderlichen Kosten haben, sondern wer auch immer da den Hafen betreibt oder wem der Hafen gehört, der wird wahrscheinlich froh sein, dass da überhaupt sowas ist.
Ich denke auch, ja.
Also, weil das ist ja auch recht ausgestorben da. Also da stehen ein paar Ferienhäuser, gibt es einen Campingplatz und das war's. Ne? Und die besten Burger, die ich je gegessen habe.
Mhm. Die sie aber dann in dem Jahr, in dem ich da war, dann, also das Folgejahr nicht mehr gemacht haben.
Total ätzend, ey. Ja. Ich hoffe mal, dass es dann wieder Burger gibt, wenn ich das nächste Mal hinfahre. Das, ich weiß auch nicht, was das soll. Ob die irgendwie, weiß ich nicht, der Metzger keine Burger mehr geliefert hat oder so. Weil das war ja auch lokales Biofleisch, was die verarbeitet haben. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich auch immer so eine Frage der Lieferbarkeit oder so.
Ja.
Oder es hat sich einfach rausgestellt, dass Sandwiches zu verkaufen billiger, eine höhere Rendite bringt, als Burger zu braten. Ja. Und die Frage ist auch noch, die weiß ich immer noch nicht, dazu müsste ich dann halt nochmal hin, war das der beste Burger, den ich bisher gegessen habe? Weil, war geil, war halt irgendwie Spätsommer, also wann war denn das Spätsommer, wann war ich da? 23, ne? Ne, 22.
22.
Im Spätsommer, es war schon September und es war trotzdem noch total warm und irgendwie alles war irgendwie toll und das Leben war leicht. Und dann hast du ja gerne so ein italienischer Rotweineffekt, ne? Oh komm, dann nehmen wir uns ein paar Kartons von mit. Weil der so schön und lecker war und zu Hause ist es dann auch einfach nur Durchschnitt.
Ja.
Keine Ahnung, ich werde es mitkriegen. Oder auch nicht. Und also ich für meinen Teil bin jetzt angetüdert genug, um zu faseln, was du sicherlich schon gemerkt hast, das Publikum allemal. Haben wir einen Termin für die nächste Sendung? Nee, haben wir noch nicht,
weil du
für Januar noch keine Termine machst.
Recherchiere noch ein bisschen. Also okay. Januar ist ja immer so ein bisschen abspecken und auch mal wieder irgendwie auf einem.
Januar ist Askese, da laden wir uns einen Wassersommelier ein. It's a thing. Wassersommelier. Ich finde auch, was jetzt alles Sommelier, Brotsommelier. Wollt ihr mich eigentlich verarschen?
Also es wird ab Januar einen neuen Podcast geben mit einer Kollegin von mir und mir.
Und die ist Gurkensommelier.
Über Low und No Alkohol.
Okay.
Wobei wir eben, wir kommen beide aus der Weinbranche. Also wir fangen jetzt nicht an, irgendwie Wein zu bashen oder Alkohol zu bashen. Aber ich meine, ich habe jetzt mit Long-Covid auch meine Alkoholgeschichte und also mit Unverträglichkeiten und so weiter. Und es gibt genügend Situationen, wo man gerne mal vernünftige Getränke haben würde, die eben keinen Alkohol haben, aus verschiedenen Gründen. Und darüber werden wir reden, genau. Und Sachen vorstellen. Aber eben anders, als ich das jetzt beim Wein am Sonntag mache, da suche ich mir immer Sachen aus, die ich mag.
Ja.
Sprecht die ich mag, und wir werden das eben so machen,
dass alles besprecht, was kein Alkohol.
Wir werden uns gegenseitig eben Getränke vorstellen und dann werden wir auch offen darüber reden, was uns gefällt und was uns nicht gefällt daran.
Ja, cool.
Genau, das heißt 2:0 und das wird es ab Januar geben. Ja. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und irgendwie Bock auf Riesling hat, es gibt noch 7 Karten für den Riesling-Swag.
7?
Ja.
7. Du hast vor 2 Wochen, ja. Nee, wie lange ist das her, dass du, seit wann gibt es den Verkauf? Seit 1,5 Wochen?
Ja.
Wow. Es scheint eine beliebte Veranstaltung zu sein.
Es ist eine beliebte Veranstaltung. Also natürlich vor allem für die Leute, die schon mal dabei waren. Also
ach so,
die
wissen,
worauf sie sich einlassen. Ne? Ja. Es wird schon ein Klassentreffen. Also ich würde sagen, dass 85% der Leute, die jetzt Karten gekauft haben, schon mal dabei waren.
Ja, cool.
Weil sie einfach wissen von damals, dass es einfach geil war und dass es einfach auch sehr besonders war.
Also sagen, mit dem geil war, also ich finde, am besten drückt sich das aus dadurch, dass ich normalerweise, wenn ich in Hamburg bin bei dir, schlafe ich ja in meinem Bus und der steht bei dir vor der Garage. Diesmal zum Riesling Swag schlafe ich nicht in meinem Bus, der steht auch nicht bei dir vor der Garage, sondern ich schlafe im fußläufig nächstgelegenen Hotel zum Veranstaltungsort. Bitte?
Ist das dann Motel One, oder?
Nee, das heißt anders. Weiß ich jetzt nicht. Und ich habe nicht nur eine Nacht gebucht, sondern zwei Nächte gebucht. Für den Fall.
Also spontan sonntagsabends noch eine Nacht.
Nee, ich bleibe einfach bis Montag, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich den Sonntag im Bett verbringen möchte.
Schon, ne? Das ist schon, also es ist schon fordernd, aber es ist halt auch echt cool. Es ist
fordernd. Es ist okay, besser wird's nicht. Komm, wir gehen nach Hause.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten,
und guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau,
guten
Rutsch ins neue Jahr.
Schön, dass ihr dabei wart, das ganze Jahr wieder. Ich meine, wir sind jetzt im 12. Jahr, was auch echt ganz cool ist, finde ich.
Mhm. Ja. Das ist erstaunlich, dass wir so lange durchgehalten haben.
In Anbetracht der Tatsache, dass wir uns im Prinzip. Entschuldigung, bitte. Ich habe aber ja keine Räuspertaste hier zur Verfügung. Du hast keine Räuspertaste. Ja. Und ich musste spontan irgendwie, hatte ich einen Kekshuster.
Kekshuster.
Genau. Kekshuster ist aus nicht Pelikanbier, sondern
was?
Jetzt fängt's an mit den.
Jetzt fängt's an. Jetzt geht's los.
Ne?
Auf die letzten Zentimeter geht's hier dem Ende zu. Dir wird es wieder einfallen und dann wirst du es irgendwo hinschreiben oder in der nächsten Sendung einfach sagen. Oder wir decken das Mäntelchen des Schweigens drüber. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke, Chat, fürs live dabei sein. Danke für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
mich tot.